Herr Pater Agenkort, Journalisten leben von Krisen, deren Berichterstattung und deren Analysen. Fachredaktionen, wie etwa in Sachen Religion, also die sich früher Kirchenfunker nannten, denen geht das nicht anders, wenn die Kirche in der Krise ist. Aber wie geht das einem Journalisten, der bei Vatican News, früher Radio Vatikan, arbeitet? Ist Krisenberichterstattung etwas, was für Sie jetzt eher schwierig ist oder etwas, was Sie vielleicht beflügelt?
Sie gehört zum Beruf einfach dazu. Wenn man Journalist ist, muss man sich damit befassen. Wobei ich ja schon widersprechen würde. Ja, Journalisten leben von Krisen. Journalisten verkaufen Zeitungen bei Krisen oder Radiosendungen oder Fernsehsendungen. Aber ich glaube, es ist mindestens so wichtig für Journalisten, ein bisschen zu erklären, was so die Welt im Innersten zusammenhält. Also zu gucken, was sind die Geschichten, die interessant sind. Also es ist nicht nur Krise. So, aber mal zurück zur Krise. Ja, wir haben einfach Dinge zu berichten, die nicht so schön sind, die man erklären kann, die man erklären muss, wo man drüber reden muss, in der Kirche, aber auch darüber hinaus, wo die Kirche beteiligt ist. Das beflügelt in dem Sinne, dass es natürlich Energie kostet. Da muss man sich anstrengen und das macht schon auch professionell Freude, sich damit zu befassen, auch wenn die Themen selber sehr, sehr traurig sind, wütend machen, zornig machen. Also es ist ein ganzes Gefühlsbad, in dem man sich so darin befindet. Wenn wir jetzt mal über einiges besondere Krise reden, im Missbrauch zum Beispiel, da ist es eher der Zorn, die Wut, die Traurigkeit, die da überwiegt. Bei anderen Dingen, da packt es einen schon mal anders.
Was muss man denn mitbringen, um bei Vatican News zu arbeiten? Sie haben mal gesagt, katholisch muss man sein, wir machen Überzeugungsjournalismus. Was heißt denn das? Also der Taufschein reicht ja wahrscheinlich nicht.
Ja, man müsste, wenn man bei uns in der Redaktion arbeitet, dann sollte man schon, wie ich das sage, katholisch sprechen. Also man sollte die Sprache kennen. Schlicht und einfach, um sie übersetzen zu können. Es gibt sehr viele katholische Interna, die wir benutzen, die wir schon gar nicht mehr so richtig bemerken innerhalb der Kirche. Wenn wir zum Beispiel das Wort pastoral benutzen, das ist ein Wort, das außerhalb der Kirche kein Mensch benutzt. Also das muss man eigentlich übersetzen, das kann man nicht so einfach benutzen. Solche Dinge muss man erkennen, man muss Bibelverse als solche erkennen, man muss übersetzen können, einfach aus dem Italienischen heraus, aus Kirchensprache heraus übersetzen können. Also das ist wichtig. Zweitens sollte man schon dahinter stehen. Also es ist Überzeugungsjournalismus in dem Sinne, dass wir nicht über den Vatikan, sondern aus dem Vatikan berichten. Wir gehören dazu, wir sind Teil davon. Das färbt natürlich unsere Berichterstattung. Das macht uns nicht zu Pressesprechern, aber das macht uns schon zum, ja, der Vatikan kommuniziert durch uns, auf journalistische Art und Weise, aber kommuniziert durch uns. Machen wir auch keinem was vor, steht der Groß oben drüber. Aber so, das gehört schon dazu, das muss man mitmachen wollen.
Was unterscheidet Sie denn von der Pressestelle?
Die Pressestelle gibt bekannt, was der Vatikan denkt. Wir berichten, wir erzählen Geschichten, wir erklären, wir füttern an, wir verbreitern. Also es ist schon ein journalistisches Medium, wo man sich informieren kann über die Dinge, wenn einen das interessiert. Wir machen auch nicht vatikanische Sachen, weltkirchliche Sachen zum Beispiel. Das macht die Pressestelle überhaupt nicht.
Die spanische Pressesprecherin von des Vatikan hat auf die Frage geantwortet, was so toll ist, im Pressesaal, in der Sala Stampa hier in Rom zu arbeiten, das sei einfach so toll, das Evangelium zu verkünden. Das fand ich doch einigermaßen erstaunlich. Ist denn das Verkündigung von Evangelium, was die Pressestelle macht, was Sie machen?
Ich glaube, das ist von Sprache zu Sprache verschieden. Also wenn ich hier bei uns bei Vatican News durch die Gänge laufe, dann laufe ich am Arabischen und Indischen genauso vorbei wie am Französischen und Italienischen. Gehen wir von uns aus Deutsch. Wir haben einfach eine ganz hohe Dichte von Katechese, von Pfarreien, von katholischen Institutionen. Da brauchen wir das nicht machen. Wenn ich aber an Hindi vorbeilaufe oder an Tamil oder am arabischen Programm, in deren Regionen gibt es so eine dichte Verkündigung gar nicht wie bei uns. Das heißt, die haben eine ganz andere Aufgabenstellung. Also ganz allgemein kann man das nicht sagen. Also da gibt es schon eine große Variationsbreite auch innerhalb von Vatican News. Ich würde das so formulieren: Wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, dass Menschen verstehen können, was hier passiert. Das hat mit dem Evangelium zu tun, das hat mit der Kirche zu tun, das hat mit der Gesellschaft zu tun, das hat mit allem Möglichen zu tun. Natürlich auch mit Glauben. Aber wir sind in dem Sinne kein Verkündigungssender, dass wir erklären, was an diesem Sonntag so alles im Evangelium passiert. Das machen wir nicht, braucht es auch gar nicht. Dafür gibt es eine ganz andere Infrastruktur auch bei uns. Also bei uns gibt es eher, wenn Sie verstehen wollen, wenn man nur uns hört, reicht es auch nicht. Aber wenn Sie nur die eine Zeitung lesen, reicht es ja auch nicht. Also wir versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass Leute sich eine eigene Meinung bilden können zur Kirche, Welt, Glauben und so weiter.
Sie deuten ja da so ein Kommunikationsproblem schon an, wenn Sie sagen, wir dolmetschen so ein bisschen. Man würde sich ja vorstellen, aber das ist vielleicht zu naiv und zu ideal, Wenn die Kirche in die Welt hinein spricht, dann sollte sie doch möglichst das so tun, dass wirklich auch alle sie verstehen. Und stattdessen muss man bestimmte Äußerungen des Papstes deuten. Die Verlautbarungen sind manchmal diplomatisch. Also die Insider wissen eigentlich, große Kritik, wer das so liest, von außen denkt, ja und, was soll das jetzt eigentlich? Da gibt es verschiedene Beispiele. Also mit der Kommunikation, das ist ja nicht so ganz einfach offenbar bei der katholischen Kirche, weil viel immer noch zwischen den Zeilen kommuniziert wird, weil vieles unverständlich ist, weil es eine eigene Sprache gibt auch. Das ist ja eigentlich ein Dilemma, oder nicht? Wenn man sich vorstellt, also ich überzeichne jetzt, der Herr Jesus hat ein Gleichnis erzählt, alle haben es verstanden und fanden es toll. So ist es ja hier nicht.
Nee, so ist es hier nicht. Wir leben halt auch aus 2000 Jahren Geschichte. Und wir leben aus einer Sprache, die aus verschiedener Rücksicht sehr komplex ist. Zum einen natürlich ist der Vatikan ja auch ein international auftretendes, eine international auftretende Institution. Der Papst ist international, dieser Papst vor allen Dingen ja in aller Munde und wird zitiert. Das heißt, da muss man schon als Papst sehr vorsichtig sein, wenn es zum Beispiel ums diplomatische Parkett geht. Wenn der Papst über Europa spricht und so weiter. Man merkt ja diese Großmutterbemerkung, die er so eingeflochten hat vor 2 Jahren, dass Europa ist irgendwie alt, wie eine unfruchtbare Großmutter, irgendwie so in diese Richtung ging das. Hat sich damals Bundeskanzlerin Merkel ziemlich drüber aufgeregt. Also so eine Bemerkung reicht schon aus, um 2 Wochen lang die Journalisten zu beschäftigen. Da muss man vorsichtig mit umgehen, das ist das Erste. Das Zweite ist, der Vatikan funktioniert halt immer noch italienisch. Das ist eine italienische Welt, in der wir uns hier bewegen. Muss es ja auch sein, wir sind in Italien. Das hat was damit zu tun, dass man auch mit der Kultur in Kontakt ist, die einen umgibt. Hat aber auch damit zu tun, dass das italienische Denken irgendwie da durchfließt. Und das ist ein anderes als das Deutsche und das Französische und das Englische und so weiter. Die Kultur und die Sprache funktionieren anders. Dann haben wir einen Papst, der kommt aus Lateinamerika. Der bringt ganz, ganz andere Sprachbilder mit. Der bringt ganz andere Selbstverständlichkeiten mit. Wahrscheinlich das erste Mal überhaupt, dass jemand, der uns auch kulturell so fremd ist, Papst ist. Johannes Paul und Benedikt, die waren doch uns sehr nahe, auch wenn sie schon gewisserweise aus dem Rahmen fielen, weil sie eben keine Italiener waren. Aber dieser bringt eine ganz eigene Welt mit und darüber stolpern wir ja auch regelmäßig. Und er spricht offen, er spricht frei. Auch da muss man überlegen, wie kann man das übersetzen. Das heißt, da kommen ganz, ganz verschiedene Sachen zusammen. Und natürlich noch diese deutschen Sprachspiele. Wenn Journalisten schreiben, der katholische Oberhirt, das ist auch eine Sprache, die benutzt kein Mensch außerhalb von der Kirche. Oberhirt, was sind das? Journalistensprech. Es gibt viele Dinge, die wir innerhalb der Kirche benutzen, die außerhalb eigentlich keiner mehr nutzt. Und dann, wenn man das hört, denkt man sich, was machen die Katholiken, da höre ich weg. Das ist mir gleich draußen. Ja? Sie benutzen 3, 4 Worte in der Radiosendung und die Menschen schalten innerlich ab. Das ist so der Effekt, da müssen wir übersetzen.
Aber es ist interessant, was Sie sagen. Sie sagen, wir sind hier italienisch geprägt. Man könnte ja auch anmuten, das ist so eine Eigenart des weltweiten Katholizismus, dass es so kompliziert ist.
Das gehört beides dazu. Natürlich ist das weltweiter Katholizismus, aber natürlich ist das auch sehr, wenn man durch den Vatikan läuft, man sieht mal nicht nur die Leute, die man im Fernsehen sieht, beobachtet, sondern wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht, das sind einfach ganz natürlich die meisten Italiener und das prägt natürlich.
Es scheint mir so von außen betrachtet, dass auch es schwierig ist, innerhalb des Vatikan zu abgestimmten Äußerungen zu kommen. Also es gibt den Pressesaal, da gibt es Bulletins und Verlautbarungen, da gibt es gelegentlich auch mal eine Pressekonferenz. Aber dann passiert auch das Folgende, dass Journalisten einen Kardinal sich schnappen, der zufällig in Rom ist oder von dem sie wissen, dass er da ist. Dann befragen die den zu irgendeinem Thema, Missbrauch, Personalgeschichten oder sowas. Und dann sagt er irgendwas, was nicht abgestimmt ist mit dem Pressesaal oder mit irgendeiner Linie. Das scheint doch auch eine Schwierigkeit zu sein, an der man im Vatikan möglicherweise noch arbeiten müsste.
Also als Katholik antworte ich jetzt mal und sage, ich finde das gut, dass es nicht nur eine einzige polierte, glatte, glänzende Oberfläche gibt, dass es niemanden gibt im Vatikan, der bestimmen kann, was alle Leute sagen. Das gibt es nicht, das finde ich gut. Das führt manchmal zu etwas Verwirrung, aber letztlich ist es eigentlich eine positive Sache. Das Negative daran ist, dass wir Journalisten, jetzt rede ich als Journalist, ja immer auf die Extreme gucken. Ich merke es häufig, dass die Extremmeinungen im Vatikan oder in der Kirche oder um die Kirche herum sehr viel mehr Gewicht bekommen, als sie eigentlich von der Realität her haben. Also die am lautesten brüllen, die am schrägsten schreien, die bekommen die Aufmerksamkeit. Während all diejenigen, die sich um, sagen wir, ehrlich bemühen, die aber eher komplexe Gedankengänge haben, nicht so sehr vorkommen. Das ist ein bisschen die journalistische Wahrnehmung. So ist die Welt halt, da kann man drüber klagen. Aber so funktioniert unser journalistischer Betrieb. So ist das eben. Von daher würde ich das nicht ganz so schlimm sehen. Muss man mit umgehen, kann man erklären. Wenn man Vatican News sich anguckt, kriegt man ein bisschen die andere Sichtweise. Aber also ich sehe das nicht so dramatisch.
Aber Sie haben schon auch gesagt, in einem der früheren Interviews, die ich gelesen habe, manche sollten einfach nicht glauben, sie seien schlauer als der Papst oder das, was so verlautbart wird, und besser die Klappe halten.
Ja, muss ja antworten. Also wenn es sowas gibt, wenn so eine Äußerung kommt, wenn irgendjemand meint, lauthals den Papst kritisieren zu müssen oder sich als Richter aufspielt über den Papst, sei es gewollt, sei es ungewollt, weiß ich auch nicht so genau, wo die Äußerungen manchmal so herkommen. Da muss man halt irgendwie das darauf antworten. Ich arbeite ja nicht nur als Journalist für Vatican News, ich bin auch ein eigener Blogger. Da kann ich ein bisschen freier reden, da kann ich auch mit Meinungen arbeiten. Und da muss man halt mal antworten und sagen, so geht das nicht. Und auch mal sich in diesen Dialog dann einbringen. Man kann das nicht einfach nur stehen lassen. Man muss doch mal sagen, nö, das geht so nicht. Also von daher sollen Leute nicht glauben, sie seien päpstlich als der Papst oder katholischer als der Papst. Auf der anderen Seite, ein bisschen Debatte tut der Sache auch ganz gut.
Wir kommen nochmal auf diesen Überzeugungsjournalismus. Was können Sie sich denn erlauben? Und wo würden Sie selber sagen, da ist meine Grenze, die überschreite ich nicht?
Also es gibt gewisse Dinge, da müssen wir vorsichtig sein. Das geht meistens um diplomatische Dinge. Das war in der Vergangenheit China. Das ist sicherlich Vietnam, also es betrifft Länder zum Beispiel, wo der Vatikan noch keine diplomatischen Beziehungen hat, aber versucht, welche zu bekommen oder zumindest in Dialog zu treten. Die sind sehr heikel, die Sachen, die sind sehr sensibel. Das ist auch transkulturell schwierig. Wir tun ja alle so, als könnten wir genau verstehen, was in China passiert. Wie viel Meinung habe ich in der Vergangenheit gelesen, als im Ende September der Vatikan dieses vorläufige Abkommen abgeschlossen hat. Auf einmal waren alle China-Experten. Ich weiß genug von China, um zu wissen, dass ich das nicht verstehe. Ja, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Deswegen sind wir da auf jeden Fall sehr, 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 sehr vorsichtig und rennen zur Not einfach mal runter in die chinesischsprachige Redaktion und fragen, oder zu den Vietnamesen bei uns im Radio, und fragen sie mal, ist das okay oder ist das nicht okay? Und dann holen wir es ja schon mal Rat. Also das machen wir schon, und da ist so eine Grenze zum Beispiel. Das machen wir ja.
Ich hätte jetzt eher vermutet, dass Sie sagen, na, ich kann natürlich nicht gegen den Zölibat schimpfen oder für die Frauenpriesterweihe oder sowas. Ich hätte jetzt eher sowas vermutet. Also das Beispiel, was Sie gesagt haben, leuchtet völlig ein. Aber gibt es so Grenzen sozusagen innerkirchlicher Disziplin, die Sie einhalten müssen?
Ich bin altmodisch. Ich glaube tatsächlich, dass Meinung nicht das Wichtigste im Journalismus ist. Wir versuchen zu berichten. Wenn im Vatikan oder in der Kirche über den Zölibat debattiert würde, dann würden wir das berichten. Aber es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass darüber berichtet wird. Das ist leider so eine Unart, dass auch in Zeitungen, in Radiosendungen, in Fernsehsendungen die Meinung wichtiger wird. Gerade bei Kirchenberichterstattung gibt es ja ab und zu im Fernsehen, haben wir schon ein paar Mal gesehen, gab ja große Proteste auch, dass eine Meldung aufgemacht wird mit der Meinung. Also dass was Wertendes in den ersten Satz kommt. Und das, finde ich, ist nicht das, was wir machen. Wir versuchen tatsächlich, so wir können, zu berichten. Unsere Meinungen können wir auch sagen. Ich blogge bei Facebook und so weiter und so weiter. Natürlich kommen da Meinungen vor. Und natürlich prägen unsere Einstellungen auch das, was wir machen. Das geht ja auch gar nicht anders. Aber wir versuchen schon zu berichten. Und das ist unsere Aufgabe, nicht so sehr unsere Meinung nach vorne zu schieben oder Agenten zu sein oder gewisse Themen nach vorne zu schieben.
Waren Sie denn schon mal in der Situation, wo Sie gedacht haben, ja, ich habe da zu dem und dem Thema, das will ich jetzt kein Beispiel nennen, weil das kann ja nur verkehrt liegen, das können Sie besser sagen. Da habe ich eigentlich eine dezidierte Meinung, aber da muss ich, weil ich Mitarbeiter von Vatican News bin, hinterm Berg halten. Waren Sie schon mal in so einem Gewissenskonflikt?
Wenn man die Dramatik da mal rausnimmt, dann schon, ja, klar. Also was Gewissenskonflikt, also natürlich gibt es Dinge, die sehe ich anders, sei es, weil ich nicht genug davon verstehe, sei es, weil ich Dinge einfach anders wahrnehme. Ich kann auch ganz konkretes Beispiel nennen, als der Papst in Chile diese Bemerkung machte über diesen Bischof, den er dort verteidigt hatte, die Missbrauchsvertuschungsvorwürfe gegen den Bischof, das sei alles herbeigeredet und sei alles falsch und Verleumdung und so weiter, da gab es bei mir schon so einen Knacks. Ich kann das auch deswegen sagen, weil der Papst es selber ja nachher auch so gesagt hat. Also da ging es bei mir schon, hoppla, also was passiert hier gerade? Und da haben wir auch überlegt, was machst du jetzt? Wie berichten wir das? Und dann haben wir gesagt, wir berichten das. Der Papst hat es gesagt. Es ist ja nicht so, als ob wir das wegdrängen und zensieren sollten. Es ist Teil der Realität dieser Kirche. Und deswegen wird auch das, was der Papst danach gesagt hat, wo er gesagt hat, ich habe da völlig falsch gelegen mit dem, wird das auch verständlich. Also es hat auch bei mir dann so überlegt, hoppla. Ja, also das sind so Dinge. Auf der anderen Seite, also Gewissenskonflikt im Sinne von überdramatisch. Manchmal habe ich andere Meinungen, manchmal sehe ich Dinge anders, aber da bin ich schon tatsächlich jemand, der versucht zu erklären, verständlich zu machen. Sie sollen ja selber eine Meinung bilden, wenn sie uns lesen oder hören. Ja, das ist das Wichtige, nicht, dass ich da jetzt mit meiner Meinung durchkomme.
Sie haben jetzt gerade vom Papst gesprochen. Wie ist denn der Kontakt? Wie oft sehen Sie den? Gibt es überhaupt Kontakt? Oder sind Sie auf das angewiesen, was vom Pressesaal mitgeteilt wird?
Also persönlicher Kontakt ist relativ gering. Jetzt während der Synode war es wieder häufiger. Das ist immer so. Dann sieht man den Papst halt täglich. Aber sonst eher sehr selten. Wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die dauernd den Papst interviewen würden. Das ist auch nicht so. Die Kontakte bestehen darin, dass alles, was der Papst irgendwo auf der Welt in ein Mikro sagt, automatisch bei uns auf der Festplatte landet. Also wir haben Material ohne Ende. Wir bekommen die Texte, wir bekommen die Verlautbar, wir bekommen alles, also was im Vatikan passiert. Das ist unser Material, das ist unser Kontakt. Unsere Chefs haben natürlich Kontakt mit ihm, aber sonst ist das eigentlich, wie bei jedem Journalisten auch, mit seinem Berichtsgebiet, man geht nicht dauernd mit dem Kaffee trinken.
Hat sich denn was verändert von Benedikt zu Franziskus? Also ich erinnere mich noch, dass es ein bisschen schwierig war für den damaligen Pressesprecher Pater Lombardi, immer so an die neuesten Zuckungen des Papstes zu kommen, um darauf reagieren zu können oder um auf Anfragen der Pressekollegen reagieren zu können. Hat sich da was im Verhältnis zur Pressearbeit geändert?
Ja, dieser Papst Franziskus agiert völlig anders. Und wenn man die älteren Kollegen hört, die schon länger hier sind, dann war das beim Umstieg von Johannes Paul auf Benedikt ja genauso. Es ist ja nicht, jeder Papst ist ja irgendwie neu, kommuniziert anders. Dieser ist ein genialer persönlicher Kommunikator. Ja, der ist, mit dem versteht man sofort. Selbst wenn man die Sprache nicht spricht, wenn man nur auf die Gesten achtet, dann kann man schon meistens mitkriegen, worum es geht, oder kriegt irgendwas von dieser Persönlichkeit mit. Dieser Papst möchte auch direkt kommunizieren. Es ist ihm nicht so wichtig, dass da alles abgestimmt ist und dass da jedes Wording stimmt und das. So, der ruft auch einfach mal an und sagt Leuten, es tut mir leid, was da mit eurer Familie passiert ist, oder monatlich ruft er einem Knast in Buenos Aires an, wie damals schon als Erzbischof. Das sind Teile das macht er. Der macht es, was richtig ist, nicht weil das kommuniziert werden muss. Also eine Kommunikation ist etwas, also institutionelle Kommunikation über Pressesaal, über uns. Da denkt er nicht dran, weil er eben kommunizieren will. Er macht das nicht, damit der Pressesaal was machen kann, damit das passt, sondern er macht das, weil das richtig ist. Und das macht die Sache für uns auf der einen Seite natürlich fachlich komplex, weil wir nicht immer alles wissen, was der Papst macht. Auf der anderen Seite ist das natürlich wunderbar, so einen Papst zu haben, der nicht auf das polierte Wort achtet, sondern wirklich kommuniziert. Das ist schon toll.
Ich habe am Anfang unseres Gesprächs davon gesprochen, dass die Kirche in der Krise ist, und ich habe das bewusst getan, weil wir eigentlich immer noch unter dem Eindruck dieser Veröffentlichung der Studie zum Missbrauch in Deutschland stehen, wo ja etwa 3.700 Missbrauchsfälle dokumentiert sind, wo über 1.000 Beschuldigte erwähnt sind, alles anonymisiert. Man konnte den agierenden Bischöfen damals, also den meisten jedenfalls, eine gewisse Betroffenheit anmerken. Aber was geschieht denn jetzt? Es waren nach der Bischofskonferenz wurden 7 Punkte verabschiedet, die einen nicht wirklich hinterm Ofen vorholen. Man hat eigentlich was anderes erwartet, zumal, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Studie in Auftrag gegeben wurde, um rauszukriegen, ob es systemische Gründe gibt, die den Missbrauch begünstigen. Und da war die Studie ziemlich eindeutig, aber die Konsequenzen sind ziemlich uneindeutig. Also keiner der Bischöfe tritt beispielsweise zurück. Das ist doch einigermaßen erstaunlich, wo die Studie sagt, wir haben bis 2014 untersucht und wir wissen, das ist nur eine Dunkelziffer. Und wir wissen aber auch, ab 2014 war nicht Schluss.
Also so lese ich die Studie nicht. Wenn man sich die anguckt, gerade am Anfang wird ja klar gesagt, worum es geht, und da geht es um Zahlen. Und es geht nicht um kausale Zusammenhänge. Sie erlaubt Hypothesen, steht da extra drin, aber es gehört, sie sagt eben nicht, weil es den Zölibat gibt, deswegen gibt und solche Dinge. Das kommt eben genau nicht vor. Es gibt Zahlen und die sind ja auch nicht vollständig. Wir reden hier nur über Pfarrer. Zum Beispiel wir Ordensleute mit unseren Schulen, unseren Internaten kommen in dieser Studie gar nicht vor. Das heißt, das ist eine erste Studie. Es wird andere geben. Es wird kleinere Studien geben müssen, die sich um Motivationen kümmern. Warum Was ist mit Pädophilie als Krankheit, was spielt das für eine Rolle? Oder diese Vereinsamung, was spielt das für eine Rolle? Es sind ja völlig verschiedene Komplexe, die dazu führen, dass Macht missbraucht wird. Also da muss man, glaube ich, genauer hinschauen.
Aber und das habe ich schon so verstanden, dass das nicht richtig steht, der Zölibat ist schuld, am besten ihr schafft den ab, sondern dass alles mit allem zusammenhängt. Klerikalismus, Zölibat, Vereinsamung, Überforderung.
Genau,
man muss da
genau drüber reden. So. Ja. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie können wir erstens den Fokus auf die Opfer-Überlebenden, wie kriegen wir das so hin, dass es nicht jedes Mal wieder ein Aufstand ist, wenn es soweit ist? Also wo ist also die Idee, dass es wirklich tatsächlich zu lösen von der Institution Bistum, das ist ja ein Vorschlag gewesen. Und das geht nicht mit einem Schwung. Also natürlich wünschen wir uns alle die eine Maßnahme, die jetzt endlich alles besser macht. Aber die gibt's nicht. Das gibt's nicht. Es hat so lange stattgefunden, dieser Missbrauch von Macht. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die das alles jetzt besser macht. Von daher sind das die Mühen der Ebene, das muss ich einspielen. Und wenn ich mal so rumlaufe, das ist nicht nur ein Problem der Bischöfe, wenn ich so rumlaufe, wenn ich bei Veranstaltungen spreche oder Katholiken spreche, da gibt es immer auch wieder Leute, die sagen, jetzt reicht's aber auch, da wollen wir nichts mehr von hören. Also es sind nicht die Bischöfe, die das Problem sind, sondern es ist gesamtkatholisch, ist das ein bisschen, wir wollen jetzt weggucken, wir wollen jetzt was anderes machen und so weiter. Also das gibt's überall. Es muss in der Kirche noch ankommen, dass das Teil unserer Realität ist und bleibt und sein wird. Das ist das Erste. Was die Verantwortung angeht, die persönliche, natürlich wünschen Journalisten immer gleich einen Rücktritt, weil damit ja ein Schuldeingeständnis verbunden ist.
Oder eine Verantwortung,
die man übernimmt. Ja, nee, Verantwortung, also das sagt man dann, aber natürlich ist derjenige dann schuld, Punkt. Verantwortung übernehmen kann man machen, indem man sich darum kümmert, dass das nie wieder passiert und dass Opfer-Überlebende, wie sie es selber ja bezeichnen, was ich auch richtig finde, dass die gehört werden und so weiter und so weiter. Alles andere müssen die selber entscheiden. Da bin ich nicht derjenige, der hier den Richterstab bricht. Der Staat spielt auch eine ganz komische Rolle zum Beispiel. Der Röhrig hat sich ein paar Mal dazu geäußert, also der Beauftragte der Bundesregierung für die Aufarbeitung von Missbrauch. Der ist ja ein paar Mal gefragt worden in Interviews, wie ist das denn mit anderen und wollte gar nichts von hören. Also ich will jetzt auch nicht von der Schuld der katholischen Kirche ablenken, nur wenn wir tatsächlich verstehen wollen, was Missbrauch ist und Missbrauch von Macht in unserer Gesellschaft wirkt, dann müssen wir breiter gucken. Also ich möchte das verstehen, ich möchte wissen, was das ist, warum das passiert ist. Mich macht das zornig und wütend und traurig und ich möchte verstehen, damit das eben nicht passiert. Das passiert aber leider nicht nur in der katholischen Kirche. Wir haben eine ganz besondere Form davon, eben durch diesen Klerikalismus, durch die Art und Weise, wie wir Kirche sind, auch durch die moralische Fallhöhe. Wir haben ja seit 50 Jahren erklären wir der Welt, was sie zu tun und zu lassen hat. Das ist natürlich klar. Natürlich ist das dann besonders schwer, wenn das durch das persönliche Verhalten nicht gedeckt ist. Ganz im Gegenteil, konterkariert wird. Aber ich möchte schon verstehen, was das ist. Und da müssen wir wirklich genauer hingucken, wo ist hier Missbrauch von Macht überall in unserer Gesellschaft drin. Und die katholische Kirche eben hat eine ganz besondere Verantwortung.
Wie schätzen Sie denn die Geduld der Gläubigen ein? Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Missbrauch nur in Deutschland vorkommt, sondern es gibt einen Vorlauf in den USA, in Irland, in Australien und so weiter und so fort. Das ist eigentlich immer das Gleiche und die ohnehin kritisch der katholischen Kirche gegenüberstehen, sagen, naja, haben wir ja immer gewusst, wir sind nicht überrascht und so. Aber trotzdem gibt es ja auch jede Menge Gläubigen, die sich engagieren, die eine Veränderung wollen, die Klassiker haben wollen, dass die Frauen mehr beteiligt werden, die mehr Mitsprache wollen in den Gemeinden oder in den Bistumsleitungen und so weiter und so fort. Und die aber einfach enttäuscht sind oder die Geduld verloren haben. Wie schätzen Sie denn das ein? Muss man davon ausgehen oder ist es das Kalkül, dass man in der katholischen Kirche immer weniger wird? Oder nimmt man das einfach in Kauf, jetzt so und so viele Leute noch vor den Kopf zu stoßen, weil die einfach keine Geduld mehr haben?
Ich glaube, das muss man sauber auseinanderhalten. Also die Frage nach dem Missbrauch, von der wir ja ausgegangen sind, da gibt es nicht die Lösung, wenn jetzt die Laien mehr mitreden würden, wenn jetzt die Frauen zum Priester geweiht würden etc. pp., dann würde es einfach keinen Missbrauch mehr geben. Das ist, glaube ich, ein Schnellschuss.
So funktioniert es nicht.
Die Frage nach den Themen, die wir ja schon lange haben, nach der Beteiligung weg von der priesterhierarchie-zentrierten Organisation von Kirche, die Frage müssen wir uns stellen. Die hat aber so jetzt, finde ich, weniger mit dem Missbrauch zu tun, sondern allgemeiner mit der Organisation von Autorität. Das hat dann später auch mit Missbrauch zu tun, weil sobald es um Autorität geht, geht es ja auch um Missbrauch derselben. Aber das ist jetzt mal also, wie organisieren wir Kirche? Wie wollen wir Kirche sein? Wie wollen wir Kirche leben? Verantwortung in der Kirche haben. Natürlich haben wir unsere Themen. Aber ich sage auch, ich sitze ja im Zentrum der Weltkirche sozusagen, hier kommen sie alle vorbei aus allen Kontinenten der Welt. Nicht alle Kontinente haben dieselben Themen. Und das müssen wir Europäer lernen, dass wir nicht mehr die Themen vorgeben. Ich sage deswegen nicht, dass die Themen unwichtig sind. Ich sage nicht, dass die Themen wie Rolle der Frau in der Kirche unwichtig sind, wie wir sie angehen. Ich sage nur, dass da andere Themen dazugehören. Etwa das systematische Ausbeuten Afrikas, unter anderem durch Europa, durch die Schutzzölle oder Subventionen, die wir in Landwirtschaft haben zum Beispiel. Da sagen die Afrikaner, also da würden wir jetzt gerne mal drüber reden, da reden wir überhaupt nicht drüber. Also es gibt ganz andere Themen, die mitgebracht werden, die auch gehört werden wollen. Da können wir nicht sagen, das ist nicht so wichtig. Das macht die Sache nicht einfacher in Zukunft. Das macht die Sache komplizierter. Wenn andere Kulturen mit ihren auch Moralvorstellungen kommen, wo der Europäer sehr schnell sagt, also auch ohne nachzudenken sagt, die sind noch nicht so weit wie wir. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist so ein bisschen spätkolonial, dass wir hier schon weiter sind. Dafür, dass wir die Welt gerade, die Umwelt gerade ruinieren hier im Westen, sollten wir sehr vorsichtig sein mit unserer Moral. Aber das kommt dazu, da müssen wir mitdiskutieren. Das wird spannend, gerade so Synoden, wie sie stattgefunden hat, sind spannend. Internationale Sachen sind spannend, wo die Kirche einfach aufeinander knallt. Das wird eher noch komplexer, weil internationaler, als es das in der Vergangenheit schon war.
Das heißt, katholisch zu sein, ist eigentlich eine anspruchsvolle Angelegenheit, oder?
Oh, wenn ich ja. Sie so höre. Wunderschön.
Ja, und manchmal hätte man gerne die einfachen Antworten.
Ich nicht. Also okay. einfach finde ich langweilig. Also ich finde schon, manchmal denke ich mir schon, ein bisschen einfacher wäre schon nett. Aber im Prinzip habe ich es, ich finde die Verschiedenheit interessant. Es gibt Frömmigkeitsformen, fangen wir mal ganz schlicht an, Frömmigkeitsformen, die hierher kommen nach Rom oder die italienisch sind, wo ich einfach kopfschüttelnd davor stehe und sage, das ist ja nur wirklich nicht meins. Aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, finde ich das interessant. Vielleicht ist das dann wirklich der Journalist in mir, der wissen will, was ist das, warum, was glauben die, wie glauben die und so weiter. Aber es ist dann eben halt so, ja. Man muss nicht alles immer gut finden. Man kann auch sagen, naja, es ist erstmal bunt, es ist vielgestaltig und das finde ich erstmal gut.
Im Dezember 2017 ist hier eine Veränderung vorgegangen. Also wir sitzen hier im Gebäude des früheren Radio Vatikan, das sollte ich vielleicht den Hörerinnen und Hörern sagen, nämlich sozusagen der Markenname Radio Vatikan wurde gelöscht und ersetzt durch Vatican News. Vatican News klingt schick. Radio Vatikan hatte aber, das war ein Markenname, da wusste man irgendwie, womit man es zu tun hatte. War das sinnvoll, diesen Namen zu ändern, weil Vatican News klingt so ein bisschen aufgepfropft, aber vielleicht auch nur in meinen Ohren, weil ich das andere schon so lange kannte. Radio Vatikan gibt es seit 1931, war damals ein Schritt in die Moderne für die katholische Kirche, weil man jetzt plötzlich alles, was mit Kirche zu tun hatte, per Äther in die Welt hinausgeblasen hat. Was haben Sie für ein Verhältnis zu dieser Veränderung, was das Äußere anbelangt?
Also ein bisschen war das ein Muss, weil wir die ganzen operativen journalistischen Geschäfte, sag ich mal so, die Gewerke im Vatikan, die bis jetzt fröhlich aneinander vorbeigearbeitet haben, halt unter ein Dach geholt haben und integrieren im Augenblick. Das dauert ja Jahre, das geht ja nicht mit einem Knopfdruck. Und dazu braucht es einfach einen neuen Titel. Dazu gehörte zum Beispiel das Internetgeschäft, was wir betrieben haben. Dazu gehörten Teile des, was früher GTV hieß, also der Fernsehbetrieb, also die Bewegtbilderproduktion, nennen wir es einfach mal so. Das ist alles unter einem Dach jetzt. Und wir versuchen jetzt multimedial aufgestellt in den Markt, der sich ja dauernd verändert, der auch auf der ganzen Welt ganz verschieden ist, zu reagieren. Und da der Medienmarkt sich komplett umwälzt, hat man die Entscheidung getroffen, dass machen wir unter einem neuen Logo. Das ist lange diskutiert worden, ein Logo zu wechseln, Brand zu wechseln, Renaming, Rebranding, wie das so schön heißt im Managerdeutsch, ist eine hochkomplexe und sehr gefährliche Veranstaltung. Man hat dann wirklich ein Jahr diskutiert und da so entschieden, okay, das ist jetzt erstmal entschieden. Das ist auch Vatican News in allen Sprachen. Radio Vatikan wurde ja auch übersetzt, zum Beispiel Radio Vatikan auf Deutsch, Radio Vatikana auf Italienisch, Vatican Radio auf Englisch. Vatican News ist in allen Sprachen dasselbe. Das heißt, das ist schon mal auch klarer und eindeutiger. Wir wollen das, was wir machen, egal auf welchen Ausspielwegen, wie wir sagen, also Radio oder kleinen Kurzfilmchen oder Newsletter oder was auch immer. Wir wollen von dem Inhalten her denken und dann fragen, wo kommt das hin? Wie machen wir das? Das ist die Idee. Das machen alle. Da sind wir vielleicht die Letzten, die noch auf die Idee kommen, dass das gemacht werden müsste. Und daran anschließend hat man gedacht, da muss das auch alles unter demselben Logo laufen. Das war die Idee.
Also jetzt machen wir so einen kleinen Werbeblock. Was ist denn jetzt anders? Also kann ich noch, gibt es noch ein Programm im Radio, das ich hören kann? Oder kann ich praktisch die Audiobeiträge, also die Hörbeiträge nur in Anführungszeichen übers Internet hören? Was hat sich konkret verändert von Radio Vatikan zu Vatican News?
Ja, Radio Vatikan konnten sich schon seit Jahren nicht mehr im eigenen Radio hören. Wir haben vor 5 oder 6 Jahren aufgehört. Es gab uns ja auf Mittel- und Kurzwelle, was ja nicht wirklich die Zukunftsmedien bei uns sind. Wir haben vor 6 Jahren ungefähr aufgehört, in Europa und in Amerikas direkt auszustrahlen. In Afrika und Asien ist der Medienmarkt, fürchterliche Sprache, aber so reden wir halt, ist der Medienmarkt noch völlig anders. Da senden wir noch. Das wird sich auch ändern müssen, weil auch da der Medienmarkt sich ändert. Aber bei uns wird schon lange nicht mehr ausgestrahlt. Da können Sie unsere Audiobeiträge hören. Ich sage dann gar nicht mehr Radio, sondern Audio. Entweder über Partnersender, die uns ausstrahlen, oder eben über Stream oder über Podcast oder wie das halt so heute geht, über direkte Mengen, indem Sie anklicken bei uns auf der Seite. Es gibt uns noch zu hören, selbstverständlich. Im Deutschen sind die Partnersender jetzt nicht so relevant, aber gucken Sie mal ins französische oder brasilianische Programm. Brasilien hat knapp 300 katholische Radiosender, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jedes Bistum hat einen eigenen kleinen Sender, bei der Fläche ist das ja auch notwendig. Also da werden wir fleißig wieder ausgestrahlt. Da kann man uns also noch selbstverständlich auch hören.
Jetzt sagen Sie mal den deutschen Zuschauern, wenn man sich jetzt näher interessiert, wie komme ich an Ihre Inhalte? Was muss ich tun? Wo muss ich ins Internet gehen oder was mache ich? Also im Südwestrundfunk.
Südwestrundfunk kann man nicht nur so hören, jetzt so hier. Genau. Ich habe auch die Ehre, immer die Ubert Orbi Sachen zu übertragen. Ich weiß nicht, ob Ihr Sender dabei ist, aber
da bin
ich
dann immer. Und das ZDF,
genau, fürs ARD, für den Oberbayerischen Rundfunk und so weiter, Deutschlandfunk. Nein, also wenn man es sehen will, lesen will, dann kann man das machen über die Webseite vaticannews.va mit dem wunderschönen Kürzel .va, Vatikan. Wir haben eine eigene App, wir haben einen Newsletter, den man bestellen kann, wenn man bei Facebook über uns stolpert, bei Instagram über uns stolpert. Also wir versuchen da auch wir sind da ja neu in dem Geschäft, wir müssen da gucken, auch was funktioniert. Wir sind ja ziemlich spät, muss man sagen, mit den ganzen Reformen. Wir probieren das gerade alles mal so aus. Das läuft seit einem Jahr, wir haben noch gar nicht so die Daten, um auszuwerten, das ist gut, das lassen wir besser bleiben, das kann man machen. Wir machen auch gerade ein Experiment. Probieren das mal aus, wenn Sie das nächste Mal nach Rom kommen und bei einer Generalaudienz sind, dann spricht der Papst ja Italienisch, versteht kein Mensch sozusagen, außer von Italien. Wir haben eine kleine App entwickelt, wo man, während man auf dem Petersplatz steht und der Papst redet, unsere Übertragung hören kann. Das heißt, dann hören Sie den Papst live auf dem Petersplatz stehend auf Deutsch oder Englisch oder Französisch. Also das finde ich, das ist ein echter Service. Auch das gehört zu unserem Geschäft, was wir probieren. Also man kann es auf ganz, ganz verschiedene Art und Weisen nutzen, hören, lesen, und ich vermute mal, dass sich das in den nächsten Jahren auch noch ändern wird, weil die Medien sich einfach ändern.
Das alte Radio Vatikan hatte die Unterzeile La Voce di Papa, also die Stimme des Papstes. Ist das verlustig gegangen bei der Umstellung? Also oder gibt es das noch im Untertitel?
Nein, im Untertitel gibt es das nicht mehr. Wir haben keinen Untertitel mehr. Aber wenn man auf den Inhalt guckt, dann hat sich das. Also ich sage mal so, unter Papst Benedikt war das so, ein Drittel von dem, was wir gemacht haben, war Papst, ein Drittel war Weltkirche, ein Drittel waren lokale Kirchen, unsere Kirchen, die Ortskirchen. Das hat sich komplett gedreht. Über die Hälfte von dem, was wir machen, ist Papst, was einfach an diesem Papst liegt, weil der so viel macht, weil er so interessant ist, weil er so viel geklickt wird.
War das früher weniger unter Johannes Paul II.?
Ja, also das waren von den Dingen, die er so gemacht hat, war sehr viel weniger, ja, was die Päpste gemacht haben. Weil die Frequenz ist höher geworden. Natürlich auch, weil die Medien sehr viel mehr Aufmerksamkeit generieren. Wir machen sehr viel mehr Papst. Das sieht manchmal ganz komisch aus, dass wir so 10 Papstmeldungen haben. Kein Mensch liest 10 Papstmeldungen pro Tag. Aber wenn er das macht, wir sind dafür gegründet worden. Und das ist unser Ding. Ja. Und wir sind dazu fähig zu verstehen, und auch eben mal so länger dabei zu bleiben und nicht nur die Überschrift zu lesen. Also das versuchen wir schon zu sein. Und dann eben Weltkirche. Also lokale Kirchen finden Sie bei uns jetzt, Missbrauchsdebatte ja, aber sonst relativ wenig. Lokale Sachen relativ wenig. Weltkirche versuchen wir hochzuhalten, weil da sind wir einfach hier an einem genialen Ort für.
Es gibt so eine Floskel, die heißt, es ist Ihnen nicht an der Wiege gesungen worden. Ich nutze die jetzt mal hier bei Radio Vatikan als leitender Chefredakteur, ich glaube für den deutschsprachigen Raum,
Ich oder? Bin jetzt, wie man im Journalismus sagt, Chef vom Dienst. Das heißt, ich versuche 35 Sprachen zu koordinieren. Also, großer Spaß.
Naja gut, das ist ja noch anspruchsvoller. aber sagen wir mal, das war ja nicht von vornherein klar. Sie sind vor etwa 50 Jahren in Aalen, und zwar mit AH, das muss man in Baden-Württemberg sagen, es gibt ja bei uns eins mit zwei A,
genau.
In Westfalen geboren. Und ich habe gelesen, in einem katholischen Milieu,
oh ja.
Das gibt es im Südwesten schon auch noch, aber auch das schwindet kolossal, dieses katholische Milieu. Aber sagen Sie mal, was heißt das? Was verstehen Sie unter katholischem Milieu? Für die, die diesen Begriff vielleicht noch kennen, aber gar nicht, was dahinter steckt.
Ich muss ja auch in der Vergangenheit kramen, in meiner Jugend rumkramen, um zu verstehen, was das ist, weil das gibt es ja da auch nicht mehr. Das Münsterland ist gotteskatholischer Acker, wie das so schön genannt wurde. Also, dass man da in die Kirche ging, eine Messdiener war, Jugendgruppe, Religionsunterricht, das war irgendwie völlig normal. Wobei wir auch ökumenisch aufgewachsen sind, das war auch kein Ding. Also ich bin halb evangelisch im Sinne von meinen Freunden, was wir so früher gemacht haben. Aber dass das alles irgendwie in der Wolle gefärbt bei mir katholisch ist, das merke ich schon. Also auf eine ganz eigene Art und Weise. Also westfälischer Katholizismus ist der Katholizismus, der sagt, diese Kerze steht hier seit 200 Jahren, da wird nichts dran geändert. Das hat eine eigene Form von Konstanz, nennen wir es mal so. Das merkt man, wenn man mal wechselt, wenn man mal in Bayern war oder in Hamburg gelebt hat, wie ich vorher. Das ist eine andere Form von katholisch sein. Also das bringt man mit, das prägt einen, das ist das Milieu, wo man sich auch gegenseitig stützt, das ist nicht komisch, wenn ich von Kirche, ich gehe in die Kirche, da guckt einen keiner komisch an, das ist wahrscheinlich die Definition von Milieu.
Sie haben dann Abitur gemacht, aber zunächst mal war Theologie nicht im Vordergrund,
nö,
sondern Geschichte und Journalismus habe ich
gelesen. Ja, ich wollte Journalist werden. Und alle Journalisten sagten mir, dass im Prinzip ist es egal, was du studierst, solange du einen Abschluss hast, dann kann Journalismus ist eh ein Lernberuf, kein Studierberuf. Studier, was dir Spaß macht, mach einen Abschluss. Und mir machte Geschichtswissenschaft Spaß, also habe ich Geschichtswissenschaft studiert und bisschen nebenbei noch Journalismus, aber das war jetzt nicht wirklich so. Also das, was ich jetzt mache, hat mit dem Studium damals wenig zu tun. Das war eher so theoretisch. Aber Geschichtswissenschaft war das eigentlich meine erste Liebe sozusagen in Sachen Studium.
Was hätte das denn werden sollen? Lehrer oder so?
Ja, schon Journalist. Ich wollte schon Journalist werden. Ach so. Ich hatte während meiner Abi-Zeit schon für eine Lokalzeitung gearbeitet, Kamera auf dem Rücken und zur Vereinssitzung geradelt und einen kleinen Bericht darüber geschrieben, wie man das so macht. Lokaljournalismus ist die beste Art und Weise, Journalismus zu lernen, bis heute. Wir haben damit eben die ganz harten Brocken, da muss man interessante Sachen erzählen.
Und dann muss ja irgendwie die Gesellschaft Jesu Ihnen dazwischen gekommen sein. Wie kam das?
Eigentlich ganz komisch. Ich hatte immer eine Faszination fürs Ordensleben. Also in der Wolle gefärbt katholisch. Ordensleben fand ich spannend. Ich wusste aber von Anfang an, ich bin kein Mönch. Also mit dem Kloster und so und Kutte, das ist nicht meins. Ich habe da großen Respekt vor, aber ich selber bin das nicht. Und dann, um das einfach mal loszuwerden, diese Faszination, dachte ich, jetzt musst du dich dem mal stellen. Guck dir einfach mal ein paar an. Dann stellst du fest, ist nichts und dann kannst du wenigstens ruhig weiterleben, aber hast du es wenigstens mal ausprobiert. Und dann habe ich mich umgeguckt und beim ersten bin ich schlicht und einfach hängen geblieben beim Jesuitenorden und habe festgestellt, das ist meins. Das ist so, habe das Geschichtsstudium dann gelassen, bin in den Orden eingetreten und habe festgestellt, je länger ich dabei blieb, das ist meins, so will ich leben. Das ist, das korrespondiert. Um fromm zu sagen, das, was Gott mit mir vorhat, das kann ich hier entdecken, das kann ich hier leben. Also meine, das, was ich in mir drin habe, das kommt hier vor.
Aber helfen Sie noch mal, bei Benediktinern und Zisterziensern und so weiter, da kann ich mir noch vorstellen, gerade das Gemeinschaftsleben und die Kutte und die Regelung des Tages durch Gebetszeiten, das kann eine gewisse Faszination ausüben. Aber was ist das Faszinierende an einem Ordensleben? Sie merken, ich weiß zu wenig von den Jesuiten, wo das Gemeinschaftsleben eher lose ist, wo es eben keine äußere Gemeinsamkeit durch Kleidung oder sowas gibt, wo, glaube ich, jeder nochmal einen eigenen Beruf hat, also neben der Theologie nochmal ein eigenes Fach studiert hat, Experte ist auf diesem Gebiet. Was ist das Faszinierende oder ist es das schon?
Nee, das reicht nicht. Das würde dann ganz schnell wieder auseinanderfliegen. Es ist schon wir haben schon eine sehr starke Struktur. Bei Benediktinern, bei Mönchen findet sie eher im Klosterleben statt. Bei uns findet sie im Kopf statt. Also es ist ein ganz starkes inneres Gerüst. Das ist dann auch immer in der Vergangenheit ja Gegenstand von sehr viel Kritik oder Polemik gewesen. Aber diese Disziplin und der Kadavergehorsam, bla bla, diese ganzen dummen Sachen, die da immer wieder gesagt wurden. Aber es ist ein starkes inneres Gerüst, ein geistliches Gerüst, ein spirituelles Gerüst, das uns zusammenhält, das uns zu Jesuiten macht. Das ist nicht das, was wir tun, es ist auch nicht unser Gemeinschaftsleben. Das ist das Ergebnis davon, aber dieses geistliche Gerüst, das auf Exerzitien, also auf geistlichen Übungen aufbaut, das hält uns, das fügt uns zusammen. Zusammen mit der Frage, das, was wir die Sendung nennen. Also, dass der Obere sagt, du machst jetzt dies, du machst jetzt das. Das heißt, dass wir als Gemeinschaft Aufgaben erfüllen Und ich kriege dann halt den Job, den ich jetzt habe, habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe mir nicht ausgesucht, hier nach Rom zu gehen, sondern mein Ober hat gesagt, hör mal, der Job muss gemacht werden. Du hast die Voraussetzungen und du machst das jetzt. Wäre ich nicht im Leben drauf gekommen. Das gehört also bei uns auch ganz stark dazu, dass unsere Oberen gucken, was wird gebraucht und dann jemanden aussuchen und dahin schicken. Das läuft in der Praxis natürlich schon sehr dialogisch ab, aber der Gedanke dahinter ist eben der, ich bekomme eine Aufgabe. Und das zusammen, die beiden Dinge zusammen, also dieses geistliche Grundgerüst, aufbauend auf den geistlichen Übungen und dass ihr eine Aufgabe bekommen, dass eine Sendung bekommen, wie das fromm heißt. Das sind die beiden Dinge, die einen zum Jesuiten machen. Das haben andere auch. Das ist nicht Alleinstellungsmerkmal, aber das ist so etwas, was ich da gefunden habe, was mich auch hat wachsen lassen. Ich habe sehr häufig Aufgaben bekommen, die ich nicht haben wollte oder wo ich nicht im Leben hingegangen wäre, wo ich nachträglich festgestellt habe, da bin ich ungemein dran gewachsen. Das war toll für mich. Von daher bin ich da sehr, sehr, sehr dankbar.
Was spielt denn das Wort Selbstverwirklichung in so einem, ich sage jetzt mal Konstrukt in Anführungszeichen, für eine Rolle?
Selbstverwirklichung hat für mich immer den fahlen Beigeschmack, man rennt hinter sich selber her. Also ich finde das Leben viel zu spannend, als ob ich von mir selber ausgehen wollte und dann mehr von haben wollte. Ich finde das, was von außen kommt, das, was mich überrascht, was ich nicht geplant habe, viel spannender als das, was ich mir selber vornehme. Von daher, Selbstverwirklichung, da kann ich in meinem Leben wenig mit anfangen. Das hat sowas von Konsum und so weiter. Da lebe ich schon privilegiert. Ja, also Ordensleute leben ja schon sehr privilegiert, weil wir in Situationen kommen, weil wir auch die Freiheit haben, Dinge zu tun, die viele andere Dinge nicht haben, die Familie haben zum Beispiel. Ich habe in Chile gelebt, ich habe in London gelebt, jetzt lebe ich in Rom. Das ist schon eine Form von Privileg. Also von daher bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, ich bin ja so arm und so weiter. Also schon auch ein privilegiertes Leben. Aber das ist das, was mir geschenkt wird. Ja, und von daher Selbstverwirklichung kann ich jetzt so wenig mit anfangen mit dem Wort, jedenfalls in meinem Leben nicht.
Das heißt, dieses Leben als Jesuit in dieser Gemeinschaft war jedenfalls attraktiver und interessanter als die gängige Alternative, Familie zu haben, eine Frau zu haben, jedenfalls in einer Partnerschaft zu leben. Das war attraktiver offenbar. Oder wurde das auch mal in Frage gestellt?
Natürlich wird das in Frage gestellt, dauernd. Also ich bin jetzt 50 und wenn ich zurückblicke, sind jetzt 26 Jahre Ordensleben, etwas mehr, die ich lebe. Natürlich gibt es immer Phasen, wo man sich denkt, eine Partnerschaft wäre toll. Oder je älter man wird, desto mehr wird, ich hätte gerne Kinder gehabt. Die Frage ist, wird dann irgendwie existenziell. Aber das ist ja nie eine Frage, die sich so ganz abstrakt stellt. Sondern die Frage war, als ich eingetreten bin, das ist was, was du verfolgen willst. Man stellt sich ja nicht vor, so willst du das, willst du dies? Das überlegt man, man wälzt die Frage, man kann sie ja nicht ein für alle Mal beantworten. Das ist ja genauso, stelle ich mir vor, wenn man sich verliebt und entscheidet, eine Partnerschaft einzugehen oder gar zu heiraten. Dann überlegt man sich ja, es gibt doch so viele Millionen andere Frauen, also oder Männer oder was auch immer. Also es ist ja nicht so, so geht das ja nicht. Und da muss man versuchen, das zu leben. Und da gibt es halt so 51, 49 Tage, wo man sagt, das ist okay, gut gegangen. Es gibt Zeiten, wo man sich einfach super fühlt dabei, aber das ist ganz normal, wie im echten Leben auch. Es gibt nicht eine Entscheidung, die dann komplett die gleiche bleibt, weil man sich selber ja auch verändert. Wenn ich heute zurückgucke, 26 Jahre, die Gründe, weswegen ich in den Orden eingetreten bin, da finde ich mich schon selber sehr, sehr komisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich zugelassen hätte in den Orden. Heute bin ich wegen ganz anderer Gründe, weil ich auch älter geworden bin, gewachsen bin, gereift bin, Erfahrungen gemacht habe, bin ich aus ganz anderen Gründen Jesuit, als ich damals eingetreten bin. Und das ist auch ganz gut so.
Nun ist ja Ihr alleroberster Chef auch Jesuit, nämlich Papst Franziskus.
Das ist ein ganz komisches Gefühl, ja.
Das wollte ich gerade fragen. Merken Sie das dem noch an,
ja,
dass er Jesuit ist und woran merken Sie es? Und bedeutet das auch eine gewisse Verbindung zu Ihnen?
Man merkt
oder Verbundenheit?
Man merkt, also es ist eine andere Generation und es ist ein anderer Kontinent, eine andere Kultur, aus der er kommt. Trotzdem glaube ich, ich habe eben von diesem inneren Gerüst gesprochen, das Jesuiten trägt. Das merkt man schon. Also es gibt gewisse Äußerungen. Es gibt gewisse Anspielungen, es gibt gewisse Art und Weise, über Dinge zu reden. Da müssen wir Jesuiten innerlich lachen, weil wir merken, dass, ja, das ist klar, das sind wir. Ja. Das kann man auch verstehen, wenn man nicht Jesuit ist, klar. Aber wir wissen halt, wo es herkommt, wo er es her hat und was er damit ausdrücken will. Von daher merkt man das schon. Da ist eine innere Verbindung. Aber es gibt keine Verbindung in dem Sinne, dass er jetzt überall Jesuiten hinbenennen würde. Da ist er schon sehr klug und hält uns da auf Distanz. Das würde dem Orden ja auch nicht gut tun. Also bevorzugt er uns nicht.
Sie sind jetzt 9 Jahre bei Radio Vatikan / Vatican News. Ist es ein Traumjob?
Ja, für mich schon. Also ich überlege gerade mal, ich habe gezögert, weil Es ist ein Traumjob für Leute, die frei sind und international was machen wollen, die einfach Journalist sein wollen und arbeiten wollen und so weiter, die nicht auf Reichtum und Berühmtheit kommt. Man wird ja interviewt im Radio und das ist ja schon etwas, was damit zu tun hat, aber sonst, man wird ja nicht reich, aber sonst ist das eine wahnsinnig spannende Welt, in der man sich hier bewegt. Nicht immer nur einfach. Weltkirche ist nicht immer nur ein einfaches Pflaster, auch der Vatikan auch nicht, aber es ist schon ein Traumjob für mich, ja.